Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Rudi Zerne für den Sport.
Hallo, schönen guten Abend.
Schauen wir auf die Nachrichtenthemen von heute. Milliardendeal abgeschlossen. Die EU unterstützt den Libanon, um die Migration nach Europa einzudämmen. Callcenter-Betrug aufgedeckt. Ermittler aus mehreren Ländern zerschlagen ein Netzwerk von Telefonbetrügern. Letztes Ticketkontingent für die EM. Der riesige Ansturm auf das Online-Portal stellt die Nerven der Fußballfans auf die Probe. Es ist ein weiterer Versuch der EU, um die Zahl der ankommenden Geflüchteten zu begrenzen. Ein Abkommen mit dem Libanon. In Beirut hat Kommissionspräsidentin von der Leyen dem Land 1 Milliarde Euro zugesagt, damit weniger syrische Flüchtlinge von dort nach Zypern kommen. Denn Zypern ist für immer mehr von ihnen das Eingangstor in die EU. Von Libanon aus sind es nur knapp 200 Kilometer bis zur Mittelmeerinsel. Zuletzt kamen fast täglich Boote mit Flüchtenden hier an. Auch der Druck im Libanon ist groß. Hier leben mindestens 1,5 Millionen Syrer bei insgesamt 5,5 Millionen Einwohnern. Golini Atay.
Ein Flüchtlingscamp südlich von Beirut. Seit einem Jahrzehnt leben syrische Familien hier in Zelten. Wir sterben einen langsamen Tod, klagen sie. Ahmad al-Baath überlebte, wie er sagt, einen Chemiewaffenangriff in seiner Heimat. Im Zufluchtsort Libanon sind fast alle der bis zu 2 Millionen syrischer Geflüchtete auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die meisten sind ohne Papiere und daher völlig schutzlos. Wir Syrer leben nun, mit Verlaub, schlimmer als Hunde. Ein Hund kann würdig leben, aber nicht die Syrer. Wenn deine Kinder hier keine Schulbildung haben können, keine Kleidung und kaum Essen. Auf Libanons Straßen erleben Syrer zunehmend Gewalt und Rassismus. Sie werden zu Sündenböcken gemacht, angeblich verantwortlich für Libanons schwere Wirtschafts- und Finanzkrise. Kein Wunder, dass die Zahl der Syrer, die auf Booten nach Zypern flüchten, zuletzt sprunghaft anstieg. Zypern drängte viele Boote zurück und hat derweil das Asylrecht für Syrer aufgehoben. Genau das führt Ursula von der Leyen nach Beirut. Die EU-Kommissionschefin will die neuen Ankömmlinge verhindern, mit 1 Milliarde Euro, unter anderem für den libanesischen Grenzschutz und die Sicherheitskräfte, die im Gegenzug syrische Migranten zurückhalten sollen. Wir wollen beitragen zu Libanons sozioökonomischer Stabilität und gleichzeitig zählen wir auf Hilfe, um illegale Migration zu verhindern und Menschenschmuggel zu bekämpfen. Menschenrechtsorganisationen kritisierten den Deal. Die EU unterstütze eine nachweislich korrupte libanesische Regierung, die immer mehr verfolgte Syrer illegal nach Syrien deportiere.
Fragen wir unseren EU-Korrespondenten Ulf Röller. Es gibt bereits ähnliche Abkommen mit Tunesien und Ägypten, jetzt mit dem Libanon. Was sucht sich die EU da für Partner aus?
Also sie sucht sich und sie muss sich wahrscheinlich sehr schwierige Partner aussuchen. Die EU weiß, dass diese Länder mit äußerster Brutalität den Grenzschutz betreiben und mit äußerster Brutalität auch die Migranten zurückführen. Und das kommt mit einem hohen Preisschild, nämlich Menschenrechtsverletzungen. Ein Beispiel: Tunesien ist bekannt dafür, dass es immer wieder Migranten verschleppt hat und dann in der Wüste ausgesetzt hat. Und viele sind dort gestorben. Die EU weiß das, aber sie schaut weg, weil sie den Flüchtlingsstrom nach Europa begrenzt. Will.
Kann das denn funktionieren durch diese Abkommen?
Ja, wahrscheinlich. Kurzfristig schon. Wenn man sich die Zahlen anguckt, sind die Zahlen gerade aus Tunesien deutlich zurückgegangen. Also diese brutale Strategie funktioniert. Ob das auf Dauer ist, stellen viele in Frage. Denn die EU lagert sein Flüchtlingsproblem aus. Und das heißt, jetzt in sehr instabile Länder wie Tunesien, Ägypten ballen sich die Flüchtlinge. Wenn die dann zusammenbrechen, dann hat man einen noch größeren Strom auf Europa. Aber wie gesagt, kurzfristig kann das helfen.
Die Einschätzung von Ulf Röller aus Brüssel. Vielen Dank. Die deutsche Wirtschaft hinkt weiter hinterher, das sagt die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Nach einer Prognose für dieses Jahr wird Deutschland wieder das Schlusslicht unter den großen Industrienationen mit einem Mini-Wachstum von 0,2%. Die Weltwirtschaft soll um 3,1% wachsen. Als einen Grund nennt die OECD auch die Zurückhaltung bei den Staatsausgaben. Finanzminister Lindner pocht ja darauf, dass die Schuldenbremse eingehalten wird und verlangt von den einzelnen Ministerien Sparvorschläge für den Bundeshaushalt 2025. Bis heute müssen sie sich erklären. Und eins scheint klar, viele Ausgabenwünsche werden Streit in der Ampel auslösen. Patricia Wiedemeier.
Heute Abend läuft die Frist ab. Bis dahin sollten eigentlich alle Ministerien ihren Finanzbedarf und vor allem ihre Sparvorschläge hier vorgelegt haben. Noch liegen nicht alle Zahlen vor. Finanzminister Lindner gab gerade eben bei einer Veranstaltung in Berlin erneut den Rahmen vor. Ein Aufweichen der Schuldenbremse werde es mit ihm nicht geben.
Die Schuldenbremse ist unsere Rückversicherung, dass wir immer nahezu unbegrenzte fiskalische Feuerkraft in einer Krise haben, weil wir eben so solide sind.
Bleibt die Frage, wie das auf rund 25 Milliarden geschätzte Haushaltsloch dann gestopft werden soll. Keiner der Ampelpartner gibt nach. Die SPD will keine Einschnitte bei den Sozialausgaben. Die Grünen wollen nicht beim Klimaschutz sparen.
Wir haben enorme Finanzbedarfe, das weiß ja jeder, bei Investitionen, Infrastruktur, Innovationen. Wir wollen ja ein zukunftsorientiertes Deutschland haben, das wettbewerbsfähig ist mit einem starken Sozialstaat. Das alles einzusparen in diesem Haushalt 25 wird wirklich anspruchsvoll.
Man wird diesen Haushalt nicht alleine durch Einsparungen zustande bringen können. Das wäre auch gefährlich, in diesen polarisierten Zeiten, in diesen krisenhaften Zeiten jetzt einen brutalen Sparkurs zu fahren. Im Gegenteil, man muss jetzt investieren.
Das Auswärtige Amt zum Beispiel soll im nächsten Jahr 5,1 Milliarden erhalten, fordert aber 7,3. Das Verteidigungsministerium soll 52 Milliarden erhalten, fordert 58,5. Beide begründen es mit der veränderten sicherheitspolitischen Lage. Die Opposition hat dafür kein Verständnis. Die Regierung solle doch erst einmal anfangen zu sparen.
Wenn man aber einfach mehr Menschen in Arbeit brächte, würde man dadurch Bürgergeld sparen, zusätzliche Steuereinnahmen, Einnahmen in die Sozialkassen gewinnen. 100.000 mehr Beschäftigte brächten bis zu 3 Milliarden Entlastung für den Bundeshaushalt.
Klar ist heute Abend nur, es wird ein hartes Ringen. Die Differenzen in der Ampel scheinen ähnlich groß zu sein wie das Haushaltsloch.
Mehr zum Thema auch bei Maybrit Illner. Blockierte Republik verhindert die Ampel den Aufschwung. Heute Abend um 22.15 Uhr. So viele Mitglieder wie noch nie hat die evangelische Kirche in Deutschland im vergangenen Jahr verloren. 593.000. Grund für den Schwund sind Austritte und Sterbefälle. Außerdem werden immer weniger Menschen getauft. Insgesamt leben rund 18,6 Millionen Protestanten in Deutschland. Das ist ein gutes Fünftel der Bevölkerung. Wie groß muss die Verzweiflung sein, um Suizid zu begehen? In Deutschland haben sich im Jahr 2022 erstmals wieder mehr als 10.000 Menschen selbst getötet. Zehnmal so viele haben es versucht. Bei den 15- bis 25-Jährigen ist es die häufigste Todesursache. Gesundheitsminister Lauterbach stellte heute ein Konzept vor, wie die Regierung die Suizidrate senken will. Christiane Hübscher hat Details.
Selbstmord gefährdet, das sind vor allem ältere Männer und junge Frauen. Zuletzt ist die Suizidrate sogar wieder um 10% angestiegen. Der Grund unklar. Gesundheitsminister Lauterbach will nun mit einer Aufklärungskampagne gegensteuern.
Wir müssen den Suizid auch enttabuisieren. Also über Mord wird in Deutschland jeden Tag gesprochen. Aber wir haben also pro Jahr um die 200 Morde. Wir haben 10.000 Suizide.
Per Gesetz will Lauterbach zum Beispiel bestimmte Hochrisikobereiche absichern. Also Brücken, Bahnstrecken oder Hochhäuser, die immer wieder für Suizide genutzt werden.
Das sind oft Kurzschlussreaktionen, die auf einen Ort dann auch fokussiert sind. Und wenn der Ort dann nicht zur Verfügung steht, fällt der Suizid aus. Von daher muss man, so im Register muss man die Hochrisikobereiche, muss man klar identifizieren und sichert die dann ab.
Leipziger Bündnis gegen Depression, Grundmann, guten Tag.
In dieser Leipziger Beratungsstelle wissen Sie, es braucht vor allem mehr psychologische Akuthilfe für Menschen mit Selbstmordgedanken.
Die Zahl der Betroffenen, die auch auf der Suche nach Hilfe sind, steigt schon. Also das kann man auf jeden Fall so sagen. Das Versorgungssystem ist im Moment auch nicht unbedingt ideal. Die Wartezeiten auf eine Psychotherapie beispielsweise sind sehr lang.
Zur Präventivstrategie gehört auch, Schlaf- und Schmerzmittel nur noch in kleineren Packungsgrößen zu verkaufen und eine neue Notrufnummer, die 113, wie es sie in anderen Ländern schon gibt.
Für die Menschen, die akut suizidal sind, da braucht es eben wirklich hochprofessionelle Angebote. Und das hat in den Niederlanden die 113, da sitzen wirklich ausgebildete Psychologen, Psychotherapeuten am anderen Ende der Strippe. Die wissen also genau, was sie sagen müssen und können mit dem Thema umgehen.
All das braucht viel Personal und Geld. Doch zur Finanzierung konnte Lauterbach heute noch nichts sagen. Das Gesetz aber wolle er noch in dieser Legislatur vorlegen.
Sollten Sie selbst Suizidgedanken haben, suchen Sie bitte unbedingt Hilfe. Bei der Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr Ansprechpartner unter den Nummern 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Mehr Informationen zu Hilfsangeboten haben wir für Sie auch bei ZDF heute oder auf unserer App. Ab heute leben die Menschen in Deutschland ökologisch betrachtet wieder auf Pump. Heißt, hierzulande wurden bereits mehr natürliche Ressourcen verbraucht, als im ganzen Jahr wieder erneuert werden können. Vor allem liegt das am weiterhin sehr hohen Fleischkonsum bei uns. Mehr als die Hälfte unseres Getreides wird als Tierfutter genutzt, so das Global Footprint Network. Ab heute leben wir deshalb auf Kosten anderer, vor allem des globalen Südens und der nachfolgenden Generationen. Ihre Methoden sind besonders perfide und skrupellos. Telefonbetrüger spielen mit den Ängsten ihrer Opfer. Sehr oft sind das ältere Menschen. Die Drahtzieher blieben meist im Dunkeln. Jetzt haben Ermittler aus Deutschland und mehreren Balkanländern das mutmaßlich größte europäische Netzwerk zerschlagen. 12 illegale Callcenter wurden aufgedeckt, 20 Personen festgenommen. Petra Otto.
Freiburg. Hier nimmt im Dezember 2023 die Operation Pandora ihren Anfang. Eher zufällig, als ein Bankangestellter stutzig wird, weil eine ältere Kundin 120.000 Euro abheben will. Bei der Untersuchung des Falls sticht die Polizei in ein Wespennest. Groß angelegter Callcenter-Betrug. Am 18. April schließlich schlagen die Ermittler zu. Heute die offizielle Erfolgsmeldung.
Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg durchsuchte gemeinsam mit den lokalen Behörden und der Unterstützung von Europol und dem Bundeskriminalamt Wohnungen und Geschäftsräume in 5 Staaten gleichzeitig. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben so in rund 6.000 Fällen einen Schaden von rund 10 Millionen Euro verhindert.
Enkeltrick, Gewinnversprechen, Anlage- oder Liebesbetrügereien, alles dabei. Rund um die Uhr verfolgt das Ermittlungsteam Pandora live unzählige Gespräche von hier aus. Die meisten kommen aus Ländern des Westbalkans.
Bei uns sind ja bis zu 25.000 Gespräche am Tag reingelaufen in unsere Software. Und demgegenüber haben wir gestellt ein polizeiliches Callcenter. Und die Kolleginnen und Kollegen haben die Gespräche abgehört und dann direkt, wenn sie gemerkt haben, es geht um einen Betrug, bei den Geschädigten angerufen und die Straftat verhindert.
Es ist wohl der europaweit größte Callcenter-Betrug, der je aufgedeckt wurde. Das hat tausenden Opfern nicht nur finanziellen Schaden erspart, sondern auch Wut, Angst und Scham.
Ein 15-Jähriger wurde heute in Mecklenburg-Vorpommern wegen Mordes verurteilt. Er hatte im September den 6-jährigen Joel getötet. Das Urteil vom Landgericht Neubrandenburg, 7 Jahre und 9 Monate Haft. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Jugendliche mehrfach mit einem Messer auf Joel eingestochen hatte. Vergangene Woche hatte er ein Geständnis abgelegt. Außerdem befanden sich seine DNA-Spuren an der Tatwaffe. Ob als Zugbegleiter oder am Bahnhof, Mitarbeitende der Deutschen Bahn werden häufig bedroht und angegriffen. Das zeigt eine Umfrage der Eisenbahngewerkschaft EVG. Demnach sind 64% der Befragten in den vergangenen 12 Monaten verbal oder körperlich attackiert worden. 36% fühlen sich auf der Arbeit nicht mehr sicher. Sollte sich die Lage nicht ändern, droht die Gewerkschaft mit stillstehenden Zügen während der EM in Deutschland. Die Bahn kündigte jetzt mehr Sicherheitspersonal für die Turnierwochen an. Bis zur EM sind es nur noch 43 Tage. Tickets dafür sind heiß begehrt. Heute kam für die Spiele in den 10 EM-Städten die wohl letzte große Tranche auf den Markt. Mehr als 100.000 Tickets. Der Verkauf lief online. Wer eine Chance auf einen Stadionplatz haben wollte, der musste schnell und meist auch geduldig sein. Christoph Desterell.
11 Uhr, die Jagd geht los. Mindestens 500.000 Ticketjäger fiebern mit, das Kaufportal vor Augen. Handy oder PC, erst wenn der Balken grün ist, kommt man in den virtuellen Kartenladen. Es dauert und dauert, während eine zweite Ansicht mahnt, andere sind schon drin, haben Glück, ergattern Tickets. Derweil hadern die ersten Genervten auf X, einer wünscht sich das Fax zurück. Und dann? Plötzlich scheint der Weg frei ins Stadion, aber nur ab 250 Euro aufwärts. Viel Geld für einen kleinen Sitzplatz in der Fußballgeschichte. Aber in die Versuchung kommen die meisten gar nicht erst.
Das vergab immer wieder Fehlermeldungen, Überlastungen. Und ich glaube, nach einer Stunde habe ich es aufgegeben.
Ist mir alle zu aufwendig und zu kompliziert. Früher war es einfacher. Da ist man an der Kasse, man hat eine Karte gekauft, dann war man drin.
Zu anstrengend da, mich in die Warteschleife oder so. Bruce Springsteen mache ich's, aber irgendwie Fußballticket, nee.
Fußball feiern wie damals 2006. Auch ohne Tickets nehmen sich das fast alle der Befragten vor. Und vielleicht könnten sie dabei im Stadion der Träume landen. Dieses Angebot machen 8 der 10 Spielstädte, München etwa. Rund um kleine Bühnen, möglichst im Stadtzentrum, soll es nicht nur Public Viewing, sondern auch Spaßturniere, Poetry Slam oder Theater geben.
Das Stadion der Träume geht darum, dass wir einen Fußball und Kultur miteinander verbinden wollen. Und der Fußball kann ein Modell sein, dass wir wieder miteinander ins Spielen, ins Gespräch kommen.
Die Kunst des Gemeinsamen nennt er das. Und das passt ja irgendwie nach der heutigen Kunst des gemeinsamen Hoffens vor dem Ticketportal. Im Prime-Bereich gibt es übrigens immer noch Karten.
Wir bleiben noch ein bisschen beim Fußball, Champions League. Da haben die Dortmunder einen Lauf.
Absolut, muss man so sagen. Borussia Dortmund ist in der Champions League auf Finalkurs. Im Halbfinal-Hinspiel gewann die Mannschaft von Trainer Edin Terzic gegen Paris Saint-Germain mit 1:0. Es war eine magische Fußballnacht vor gewohnt imposanter Kulisse.
Die kolossale Wirkung der gelben Wand auf Trainer und Spieler des BVB ist auch nach der Partie das alles beherrschende Thema.
Es fühlt sich fast so an, als ob wir mit 1-0 in Führung ins Spiel gehen, weil das Warmmachen schon so energiegeladen ist.
Tatsächlich steht es aber noch 0:0, als Schlotterbeck einen Rückpass antäuscht, dann aber einen fantastischen Steilpass auf Füllkrug spielt, dessen Abschluss dann Weltklasse. Jetzt steht es wirklich 1:0. Und dabei bleibt es auch nach der beeindruckendsten Phase PSGs. Mbappé und Hakimi steht nur der Pfosten im Weg. Aber auch Dortmund noch mit guten Chancen, zum Beispiel Füllkrug. Ein 1:0-Sieg, mit dem Dortmund der Bundesliga ganz nebenbei auch noch einen 5. Startplatz in der Champions League sichert.
Und bei dem anderen Champions-League-Halbfinalisten, dem FC Bayern München, geht die Trainersuche weiter. Auch Ralf Rangnick hat abgesagt.
Er sei mit vollem Herzen Österreichs Teamchef, gibt Rangnick zu Protokoll in der Mitteilung des österreichischen Fußballbundes. Gestern Abend, so heißt es, teilte er dem Rekordmeister aus München seine Entscheidung mit. Die Österreicher können demnach mit ihrem Teamchef bis zur WM 2026 planen.
Wir sind sehr, sehr stolz, dass Teamchef Ralf Rangnick sich für uns entschieden hat, für Österreich entschieden hat. Und mit uns nicht nur jetzt kurzfristig bei der Europameisterschaft, sondern auch in den nächsten Jahren einen gemeinsamen guten Weg gehen wird.
Was oder wer letztendlich seine Entscheidung beeinflusst hat, darüber wird spekuliert. Rangnick lässt mitteilen, es sei ausdrücklich nicht als Absage an die Bayern zu verstehen. Doch deren Trainerproblem ist weiterhin nicht gelöst. Es ist bereits die 3. prominente Absage nach Xabi Alonso und Bundestrainer Nagelsmann. Gesucht wird weiter Mr. X für noch Trainer Thomas Tuchel. Dessen Vertrag wird ja im Sommer vorzeitig aufgelöst.
Und in der Europa League tritt heute Abend der deutsche Meister Bayer Leverkusen mit Trainer Xabi Alonso zum Halbfinal-Hinspiel beim AS Rom an. Eine schwere Etappe auf dem Weg zum großen Ziel.
Damit die Chance, das Triple zu gewinnen, bedeutet allen Spielern, aber allen hier im Verein alles. Und deswegen sind diese zwei Spiele absolute Highlight-Spiele jetzt für uns.
In der Handball-Champions League hat Titelverteidiger SC Magdeburg das Final Four-Turnier erreicht. Die Entscheidung gegen Kielce aus Polen im 7-Meter-Werfen. Umar Magnussen ließ beim 4:3-Siegtreffer Deutschlands Nationalkeeper Andreas Wolf keine Chance. Euphorie in Magdeburg. So viel vom Sport.
Dankeschön, Rudi. In der Südwesthälfte Deutschlands hat es den ganzen Nachmittag schon geblitzt und gedonnert. In Moorbach in Rheinland-Pfalz etwa sorgten kräftige Schauer mit Hagelkörnern für winterliche Verhältnisse. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch weiterhin vor schweren Gewittern im Süden und Westen mit Starkregen und Hagel. auch über Nacht hält die Unwetterlage an. Mehr dazu gleich von Östin Terli. Das Heute-Journal um 21.45 Uhr mit Marietta Slomka. Hier übernimmt morgen Jana Pareiges. Alles Gute Ihnen. Auf Wiedersehen.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Mit diesem Tief hier müssen Sie in den nächsten Stunden mit sehr viel Regen rechnen. Die Wetterlage hat es in sich. Das Tief verlagert sich sehr langsam Richtung Nordwesten. Und so haben auch die Schauer und Gewitter viel Zeit, um sich abzuregnen. In den Osten kommt warme Luft und vor allem in den Süden Deutschlands relativ kühle Luft. Sehen wir gleich auf der Temperaturkarte. In der Nacht und vor allem in den nächsten Stunden hier, vor allem im Südwesten und dann in der zweiten Nachthälfte, vor allem nach Nordwesten, in viel Regen. Große Regenmengen bis zu 80 Liter auf den Quadratmeter in 3 Stunden sind möglich. Da kann es lokale Überflutungen geben. Im Osten, da merken Sie nichts davon. Temperaturen dazu 6 Grad am Alpenrand, 14 Grad im Norden. Und morgen gibt es im Westen noch etwas Regen. Das zieht dann allmählich ab. Im Osten bilden sich Gewitter. Schauer auch ganz im Süden. Das bei höchsten Temperaturen bis zu 25 Grad hier Richtung Berlin und 12 Grad am Alpenrand. Die nächsten Tage weitere Schauer und Gewitter sind dabei. 14 bis 22 Grad zum Beispiel am Samstag und am Sonntag vor allem im Osten dann trocken. Montag 15 bis 21 Grad. Damit einen schönen Abend.